Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich wirklich, dass ihr heute da seid und dass ich auch da bin. Und ich bin dankbar, wie Nathan schon eingeleitet hat, ich bin dankbar dafür, für jeden Einzelnen, der gekommen ist und Hunger nach dem Wort Gottes hat. Ich bin dankbar, dass für euch das Evangelium eine gute Nachricht ist, dass es kein Ärgernis ist, dass ihr gerne hierher kommt und diese Nachricht hören wollt, dass es für euch eine Freude ist. Es ist mir eine Freude, mit euch durch das Markus-Evangelium zu gehen und unseren Herrn Jesus Christus darin zu entdecken, ihn da zu sehen, seine Herrlichkeit dahin zu schauen, das Evangelium und die gute Nachricht darin zu entdecken. Es ist eine Freude für mich und ich habe mich sehr wieder darauf gefreut. Unter der Woche war viel, viel los, aber diese Predigt und dieser Gottesdienst, auf den habe ich mich permanent ausgerichtet und ich freue mich über all die, die jetzt auch aus weiters her wieder hergekommen sind. Ich sehe wieder Freunde, ich sehe wieder Bekannte. Ich danke euch, dass ihr hergekommen seid. Wenn ihr noch nicht das Markus-Evangelium aufgeschlagen habt, so bitte ich euch, das jetzt zu tun. Für die es nicht dabei haben, es wird bestimmt gleich auch an der Wand erscheinen. Der Grund der Freude ist unter anderem, weil es beschäftigt mich seit langem eigentlich, aber in der letzten Zeit sehr intensiv darüber, wie das sein kann, dass das Evangelium eigentlich, die gute Nachricht, für viele doch so zu einem Anstoß wird. Warum es so viel für viele zu einem Ärgernis und zu einer Spannung wird. Man hat das Anliegen, das Evangelium von Jesus Christus, der guten Nachricht, zu verkündigen. Im besten Wissen und Gewissen tut man das, stellt Jesus als den Sieger über Sünde, Toten dar. Jesus, der unsere Sünden vergibt, der uns erlöst. Und für viele ist das zum Ärgernis. Es ist etwas, was zum Anstoß wird. Und dieser Text von heute und die Vorbereitung für die Predigt von heute, Markus Kapitel 2, Verse 18 bis 20, geben uns einen guten Einblick in, warum es so zu einem Anstoß ist, das Evangelium. Obwohl doch es eine gute Nachricht ist, obwohl es etwas ist, worüber wir uns freuen können, gibt es einen Anstoß. Und der Text nimmt uns da in diesen Anstoß hinein. Wenn das Wort Gottes selbst mich nicht lehren würde und mir nicht zeigen würde, dass es zu einem Anstoß wird, das Evangelium, von Anfang an zu einem Anstoß war, da würde ich verzweifeln. Da würde ich verzweifeln. Dass die Welt das Evangelium hasst, es überhaupt nicht erkennt. Peter hat mir neulich ein Zeugnis gegeben, wir hatten dieses Adventssingen hier und da war jemand eben nicht aus der Gemeinde, sondern von der Welt. Und er hat sich sehr, sehr daran gestoßen, diese Person, dass das Evangelium, dass Weihnachten etwas mit dem Kreuz zu tun hat. Dass Jesus auf diese Welt kam, um für uns zu sterben. Das ist zum Anstoß gewesen, zum Ärgernis, diese Botschaft, die die verkündigt haben. Wo ich denke, wie kann das zu einem Ärgernis sein? Aber das ist ein Ärgernis. Aber ich muss sagen, das überrascht mich nicht. Es würde mich wundern und mich natürlich zugleich freuen, wenn die Welt darüber jauchzen würde und sich darüber freuen würde. Das wäre eine Sache. Sie kann es nicht sehen. Das ist für sie eine Torheit. Aber dass diejenigen, die behaupten, gläubig zu sein, die behaupten, einen Gott zu suchen, einen Gott zu nahen, einen Gott zu haben, die einen Umgang mit dem Wort Gottes, mit der Schrift haben, dass die sich darüber ärgern, das ist etwas, was in mir etwas auslöst und ein großes Fragen. Warum? Wenn sie ebenfalls nach einem Gott suchen, wenn sie ebenfalls nach einer Erlösung suchen, wenn sie ebenfalls nach der Begegnung suchen, warum ist das ein Anstoß? Worin liegt das Ärgernis? Lass mich einen kurzen Weg gehen, bevor wir zu unserem Text kommen. Normalerweise habe ich mir vorgenommen, sofort in den Text einzusteigen, aber hier brauche ich ein bisschen Vorarbeit, damit wir diesen kurzen, knappen Text dann zu schätzen wissen. Ich möchte euch da ganz adventlich, ganz weihnachtlich da kurz hineinnehmen, und zwar ganz kurz vom Lukas-Evangelium. Also eine Hand bleibt Markus-Evangelium, die andere schlägt Lukas auf, und zwar Lukas Kapitel 2. Da sind wir in der Geburtsgeschichte Jesu. Jesus ist geboren und sie bringen das Kind in den Tempel nach dem geforderten Gesetz, nach der Reinigung. Und dann für dieses Kind zu opfern als das Erste, das für Gott ausgelöst werden muss. Und dann ist Simeon in dem Tempel und der Heilige Geist hat ihm gesagt, dass er noch den Messias sehen wird. Und da, Er lebte permanent in dieser Erwartung, in dieser Adventshaltung, er wird den Messias sehen, er wird den Messias sehen. Der Geist Gottes hat es ihm versprochen. Allein das ist schon eine herrliche Sache. Und als dann eben Jesus in den Tempel gebracht wird und Simeon ihn auf die Hände nimmt und jetzt dieses Christus in seinen Armen hält, das Kind, sagt etwas, das möchte ich euch vorlesen, ab Vers, Kapitel 2, ab Vers vielleicht, wo steige ich ein in diesem ganzen herrlichen Hymnus, ab Vers 29. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil, also deine Rettung gesehen, dass du bereitet hast, im Angesicht aller Völker ein Licht zur Offenbarung für die Nationen. Also das ist, dieses Kind bringt Licht, bringt Rettung, und zwar allen Nationen. Simeon verheißt das, und dann sagt er, und zur Herrlichkeit deines Volkes Israels, also für die Juden und für die Heiden. Und dann, und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Mitten in diese gute Nachricht, in diese Verkündigung der guten Nachricht heißt es, dieses Kind wird für viele in Israel zum Fall und zum Aufstehen. Es wird zum Zeichen, dem widersprochen wird, zu einem Ärgernis. Man wird sich an diesem Kind sehr, sehr ärgern und man wird ihm widersprechen. Das verheißt Simeon von Anfang an, das Kind ist noch klein. Und das ist etwas, was wir sehen, im Leben Jesu sehen. Sobald das Evangelium verkündigt wird. Und ich will sagen, je klarer es verkündigt wird, je präziser es verkündigt wird, je mehr man Pflöcke einschlägt dieses Evangeliums, umso mehr wird es zu einem Ärgernis und zu einem Anstoß. Wenn man Allgemeines hält, wenn man allgemein darüber spricht, über eine gute Zeit und eine Rettung und alles Gute, Gnade, für alles gut, aber je präziser man über dieses Evangelium spricht und sagt, was ist die gute Nachricht und auf welchem Weg bekommt man sie, umso mehr wird sie zu einem Ärgernis. Und das ist unser Text heute. Paulus spricht darüber, ich werde diese Stellen jetzt nicht alle lesen, aber 1. Korinther Kapitel 1 sagt er, das Evangelium, dieses Geheimnis ist für die Nationen eine Torheit und für die Juden ein Ärgernis. Für uns ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Erkenntnis, Freude, Glaube. Aber für die Juden, sagt er, es ist ein Ärgernis. Sie stoßen sich daran, wie Simeon es verheißen hat. Petrus, in 1. Petrus Kapitel 2, das lese ich uns vor, schreibt Petrus, der das ja alles so erlebt hat, miterlebt hat von Anfang an. 1. Petrus Kapitel 2, ab Vers 6. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist die gute Nachricht. Wer an diesen Eckstein glaubt, der dann hingelegt worden, der als Maßstab für den Bau des Hauses Gottes, der Gemeinde, wer daran glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet es Kostbarkeit. Es ist was Herrliches, was Kostbares, was Schönes. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und das ist diese Spannung. Auf der einen Seite ist es die beste Nachricht der Welt, Freude, freudig Welt, und auf der anderen Seite ist es ein Anstoß und ein Ärgernis. Warum? Warum ist es so ein Anstoß? Ich habe versucht, eine Überschrift für diese Predigt für heute zu finden. Und ich habe die Botschaft auf dem Herzen, aber die Begriffe haben mir irgendwie gefehlt. Wie kann ich das, dann fiel mir ein Begriff ein, aber dann merkte ich, ich kann ihn ja selber nicht mal aussprechen. Und dann wusste ich nicht, wie viele diesen Begriff verstehen dann oder nicht. Ich sage Ihnen mal, was mein erster Versuch war. Warum das Evangelium so ein Ärgernis ist und was das mit diesem Text mit uns heute zu tun hat. Ich habe es versucht, so zu beschreiben, die Exklusivität des Evangeliums. Ich habe es nicht mal selber gerade aussprechen können. Die Exklusivität des Evangeliums. Ich glaube, dass das das Ärgernis des, und der Anstoß ist. Ich will das anders mal sagen. Es ist das Alleinstellungsmerkmal des Evangeliums. Das Alleinstellungsmerkmal oder das Monopol oder die Unvereinbarkeit des Evangeliums. Ich habe nach vielen Begriffen gesucht und überlegt, wie könnte ich das zusammenfassen, was in diesem Text steckt. Was ist die Hauptaussage? Der Text spricht darüber, warum war oder ist das Evangelium zu einem Ärgernis? Und die Aussage, weil es mit nichts anderem vergleichbar ist, jetzt spucke ich schon, weil es nichts mit nichts anderem zu verbinden ist, weil es mit nichts anderem koexistieren kann. Das Evangelium, es ist etwas komplett Neues. Es ist nichts, was man sagen kann, ja, das ist eine Weiterentwicklung. Man kann es auch nicht kombinieren mit anderen Religionen, man kann es nicht kombinieren mit anderen Überzeugungen, man kann es nicht mit anderen Standpunkten. Ich weiß, dass wir eine Haltung und manchmal um des Friedens willen haben, dass wir sagen, ja, jeder hat halt so seine Meinung. Wie oft habe ich mich denn in meinem Studium daran geärgert, wenn wir dann über bestimmte Bibelstellen kamen und ich habe da einen konkreten Lehrer vor Augen, der dann sagte, das ist halt deine Meinung, Willi. Das ist halt deine Meinung. Das sage ich da. Ja, aber das steht doch da. Das ist halt deine Meinung. Das ist deine Auslegung. Und da gibt es noch andere, die haben halt ihre Meinung und ihre Auslegung darüber. Und seien wir so tolerant, einander anzunehmen in den Meinungen. Und dann wird argumentiert, Erkenntnis ist Stückwerk. Und jeder hat etwas erkannt. Und deswegen ist es sehr arrogant zu sagen, du hast die Wahrheit. Und da kommt der ganze Begriff der Toleranz ins Spiel. Und wer sind wir, dass wir behaupten, das einzige wahre Evangelium und den einzigen wahren Weg der Rettung zu haben? Wie kommen wir dazu, zu dieser steilen Aussage? Das ist doch ignorant, das ist doch hochmütig, das ist nicht tolerant. Das Ärgernis am Evangelium ist dann, wenn wir sagen, es gibt nur eine Wahrheit, es gibt nur einen Weg, es gibt nur einen Weg der Rettung. Wenn wir das behaupten, dann wird das zu einem Ärgernis. Wenn wir sagen, wir glauben, dass es unser Weg, wie wir gerettet werden. Schön, freut uns für euch, feiert euer Weihnachten. Wir glauben etwas anderes. Und solange man miteinander ins Gespräch kommt, die einen Dialog führt, alles ist gut. Und das versucht man. Jede Religion hat für sich ein irgendwelchen Maß an Erkenntnis. Und ich will das jetzt so vorsichtig formulieren. Gut gemeint, aber schlecht gemacht. Wie dieses Lied es trefflich ausdrückt. Um die Menschen für das Evangelium und für den einen wahren Gott in Christus Jesus zu gewinnen, gehen die Christen sogar diesen Weg, dass sie sagen, wir Christen, wir haben den gleichen Gott wie Muslime oder wie die Juden. Letztendlich, wir haben alle den gleichen Gott. Lasst uns zusammensetzen und diese Gemeinsamkeit feiern und aufgrund diesem kleinsten gemeinsamen Nenner eine Koexistenz finden. Lasst uns unseren Glauben verbinden und zusammenstricken. Lasst uns einen Schlauch nehmen und allen den Wein da hineinkippen. Es gibt Gemeinden in den USA, da kommt häufig oft das Neue. Das dauert, bis nach Deutschland kommt, dann stirbt das so aus und dann in Europa existiert das eine Weile noch. Es gibt Gemeinden, die heißen Chrislam-Gemeinden. Das ist eine Verbindung zwischen Christentum und Islam. Die heißen Chrislam. Ihr Zeichen ist ein Kreuz mit dem Mond, Sichelmond drüber. Es gibt die. Das ist dieser Gedanke, wir haben doch den gleichen Gott, den Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Jawohl. Ja, wo liegt das Problem? Wir denken etwas unterschiedlich über den Messias. Wir denken etwas unterschiedlich über den Christus. Genauso wie den Juden. Wir haben doch den gleichen Gott. Manche meinen sogar, dass das Christentum aus dem Judentum entsprungen ist. Liebe Freunde, ich möchte euch aufzeigen, das ist nicht wahr. Wenn das Christentum aus dem Judentum entsprungen wäre, dann gäbe es kein Ärgernis, dann hätten sie es nicht verfolgt. Das wahre Christentum, von dem rede ich. Oder will ich sagen, das Evangelium. Es ist etwas Neues. Es ist etwas ganz Neues. Und es ist nicht mit alten Sachen und alten Positionen und alten Religionen und Standpunkten zu vergleichen. Es ist nicht, dass man etwas dazu tun kann zum Judentum. Unser Text sagt, und das, wir gehen gleich Schritt für Schritt, unser Text sagt, das Christentum, das Reich Gottes, das Jesus gebracht hat, ist sowas etwas Neues. Das kann man nicht in das Alte hineinfügen. Was ist das Alte zu dieser Zeit? Das Judentum. Wenn man es tut, sagt Jesus, was passiert? Es zerreißt. Das Bild von Flicken in dieses alte Kleid, das Bild von neuen frischen Wein in die alten Schläuche, das ist das Bild des neuen, des Evangeliums, des Reiches Gottes und die alten festgefahrenen Strukturen und Traditionen des Judentums. Und Jesus sagt, wenn ich versuchen würde, das Judentum zu reformieren, wenn ich versuchen würde, es zu reparieren, es würde zerreißen, es würde nicht funktionieren. Wenn ich versuchen würde, diesem alten Konstrukt frisches Wein hineinzutun, damit es wieder ein bisschen Aufschwung und Reformation und das hineinkommen würde, es würde zerreißen. Es ist unvereinbar, denn es ist komplett etwas Neues. Liebe Geschwister, wie wurden die ersten Christen genannt? Christen ist übrigens ein Schimpfwort, das wissen wir, oder? In Antiochia wurden die Christen zum ersten Mal Christen genannt, weil sie Christus nachgefolgt sind. Man hat gesagt, guck mal, das sind Christen. Das ist ein Schimpfwort gewesen. Wir sind stolz darauf, ohne weiteres, aber es ist eigentlich ein Schimpfwort. Wie wurden die ersten Christen genannt? Oder wie haben sie sich teilweise selbst genannt? Der neue Weg. Das ist am Anfang die Bezeichnung für Christen gewesen, der neue Weg. Warum der neue Weg? Es ist ein neuer Weg zu Gerechtigkeit. Es ist ein neuer Weg zu Gott. Es ist ein neuer Weg zum Verständnis von Welt und Gott und Mensch. Es ist nichts etwas Altes. Und jetzt kommt der Punkt. Woher kommt das Ärgernis? Wenn das Neue zum Alten dazukommt, dann sprengt es. Dann reißt es. Es ist nicht vereinbar. Da, wo das Evangelium mit Traditionen, festgefahrenen Strukturen, festgefahrene Denkmuster, wenn es aufeinander stoßt, dann gibt es ein Ärgernis. Möchte ich das? Oh nein. Ich bin von meiner Person her ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich hasse Disharmonie. Selbst in der Musik, entweder Moll oder Dur, aber bitte kein Jazz. Wenn Disharmonie, das... Und trotzdem zerreißt mein Herz, weil jedes Mal, wenn man das Evangelium verkündigt, es zum Anstoß wird. Und ich sage, warum? Warum? Der Text zeigt uns, dass es zu einer Disharmonie kommt. Dass es etwas gibt, was man nicht vereinen kann, dass man nicht kombinieren kann, dass man nicht synthetisch verbinden kann. Man kann nicht das alte Denksystem, die alten Vorstellungen von Rechtfertigung, von Glaube, von Gott, von Mensch, von Messias, man kann es mit dem Neuen nicht verbinden. Es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Und wenn man das sagt, dann wird es zum Ärgernis. Dann heißt, dann bringt was Neues. Ein, zwei Stellen noch, und dann bin ich mit der Einleitung durch. Wenn das Evangelium des Reiches Gottes nicht mit dem Verständnis der Juden, das heißt mit dem Judentum, der zur Zeit Jesu war und bis heute maßgeblich geprägt ist, denn das Judentum, das zur Zeit Jesu war ganz stark von den Pharisäern und Schriftgelehrten geprägt. Die Sadduzäer, die Essener und die Herodianer, wie auch all die jüdischen Gruppierungen es existiert haben, die Zeloten, die sind alle ausgestorben. 70 nach Christus bei der Zerstörung haben sie sich gegenseitig hier umgebracht. Die einzigen, die überlebt haben, waren die Pharisäer. Der Grund war dafür, die Sadduzäer, die waren die Hüter des Tempels. Der Tempel ist zerstört, ihre Sekte der jüdischen Gruppierung, die war aufgelöst. Die hatten kein Ort mehr, an dem sie ihre Dienst tun könnten, weil der Mittelpunkt war von den Sadduzäern, das war der Tempel. Die Essener, das waren die Revolte geführt haben, die haben die Römer als erstes niedergestreckt. Die Pharisäer dagegen, die waren die Lehrer unter dem Volk und die Lehrer in den Synagogen. Und die bestehen bis heute. Und die haben maßgeblich das Judentum geprägt, wie es heute verstanden wird. Das sind die Pharisäer. Und in dieser Weise, worauf ich hinaus will, wenn das Judentum, das Verständnis des Alten Testaments zur Zeit Jesu nicht mit dem Evangelium vereinbar war, wie viel weniger heute? Oder müssen wir sagen, heute doch? Es gibt ganze Konferenzen der Annäherung. Es gibt Verträge, die man schließt, dass man die Juden nicht evangelisieren darf. Dass die Kirche das nicht tun wird. Wie viel weniger? Und wenn das Judentum, das wahrscheinlich die meiste Schnittmenge zum Verständnis unseres Glaubens von Gott aufweist, oder? Also wenn das Judentum, nämlich das gleiche Alte Testament sich als Grundlage legt, wenn es nicht vereinbar ist mit dem Evangelium, wie viel weniger dann irgendeine andere Religion, wo wir fast keine Schnittpunkte haben? Gar keine. Das Evangelium ist unvereinbar. Es hat ein Monopol, eine Monopolstellung. Es ist exklusiv und mit nichts zu verbinden und selbst mit keinen sogenannten christlichen Überzeugungen, christlichen Sekten, die sich christlich scheinen, aber letztendlich den Messias leugnen. Jesus sagt, wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Und wer den Vater nicht hat, hat den Sohn nicht. So, man kann diesen Gott nur haben durch den Sohn. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das sind alles bekannte Stellen. In Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, sagt Johannes sogar, der ist der Antichrist und sind schon viele gekommen, sagt er, wer leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann sagt er genau das Gleiche. Wer den Sohn leugnet, hat den Vater nie erkannt und hat den Vater ebenfalls nicht. Wer den Sohn leugnet, wer sich an ihm ärgert, der hat nicht den Vater. Und dessen Vater ist nicht Gott der Schöpfer, es ist nicht der Gott Abraham, Isaak und Jakobs. Denn dieser Vater hat ein Ziel, diesen Sohn zu offenbaren, ihn zu bekennen, sagen, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jetzt wird es Zeit für den Text. Ich hoffe, ihr versteht mein Engagement. Wo liegt das Ärgernis? Wo liegt das Ärgernis? Ich lese nochmal den Text. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten. Und sie kommen zu ihm und fragten, ja, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer und deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann, an jenem Tag, werden sie fasten. Niemand näht einen Flicken von einem Tuch und auf ein altes Gewand, sonst reißt es das Eingesetzte von ihm ab, noch das Neue vom Alten, und ein Schlimmeres entsteht. Auch füllt niemand den neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen. Und der Wein und die Schläuche verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Beim ersten Lesen des Textes habe ich mich gefragt, inwieweit hat das Fasten etwas mit dem Bräutigam und dann mit den Kleidern, mit den Flicken und dann dem Wein zu tun? Was ist das für eine Antwort? Was ist das für eine Argumentation? Wie hängen dieser Text oder diese einzelnen Verschen, wie hängen sie da miteinander zusammen? Wie passt es zueinander? Zuerst mal, wir sind dabei, wir entdecken, oder Markus zeigt uns, wer der Christus ist. Das ist der Sohn Gottes. Uns wird das Reich Gottes vorgestellt, seine Herrschaft. Und was es bedeutet, Anteil an diesem Reich zu haben, wie man das hineinkommt. Und dann wird uns der vorgestellt, dass dieser Jesus Christus derjenige ist, der uns die Sünden vergibt, der uns reinigt. Im Bild wie von dem Leprakranken, all das. Er hat all diese Zeichen getan, um zu zeigen, ich bin es, der die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Das ist das erste Ärgernis. Da beginnt das Ärgernis. Er sagt, ich bin, der die Sünden vergibt. Das ist dieses diese Begebenheit, wo das Dach aufgedeckt wird und der Lahme runtergelassen wird. Und wir haben das uns angeschaut und der Fokus ist, damit ihr erkennt, dass ich die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, sage ich, stehe auf und gehe. Da beginnt das Ärgernis. Er lästert, warum? Weil er sich zu Gott macht. Das heißt, das erste Ärgernis beginnt, Jesus ist Gott, Gotteslästerung. Das macht was mit ihnen. Langsam brodelt es. Obwohl viele Leute kommen und obwohl viele ihm hinterherlaufen, aber es beginnt der erste Widerstand, weil dieser, der ein Heil gebracht hat, Gesundheit gebracht hat, guten Wein gebracht hat, Speise gebracht hat, auf einmal sagt, das Evangelium konkretisiert und sagt, ich bin, der die Sünden vergibt. Ich bin der Sohn Gottes. In diesem Moment beginnt Ärgernis. Nochmal, solange er Gutes tut und ein Messias für das Volk ist, ärgern sie sich nicht. Vielleicht sind sie ein bisschen neidisch, dass sie das nicht tun können, was er tut. Aber es laufen noch viele ihm hinterher. Ab dem Moment, wo er das Evangelium präzisiert und sagt, was das Evangelium bedeutet, und er beginnt bei seiner Person, beginnt der Ärger. Er sagt, ich alleine habe die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das heißt, außerhalb von Christus gibt es keine Sündenvergebung. Das ist Alleinstellungsmerkmal. Gott allein vergibt die Sünden. Jesus sagt, ich bin es. Und ich allein vergebe dir Sünden. Der Ärger steigt. Der Ärger steigt weiter, weil sie ihn nicht nur der Gotteslästerung bezichtigen, sondern auch der Verunreinigung bezichtigen. Das ist der Abschnitt Vers 13 bis 17, den haben wir als letztes uns angeschaut. Und uns wird gezeigt, wem er die Sünden vergibt. Und das ist ein Ärgernis. Er vergibt Sündern. Schockierend, gell? Jesus vergibt Sündern Sünden und das ist für sie schockierend. Nee, mit diesen gibt man sich nicht ab. Das sind Unreine, Zöllner, Sünder, Huren, Ehebrecher, Habsüchtige, Gesetzesbrecher. Für die kann der Messias nicht gekommen sein. Ja, Jesus sagt, ja, für wen bin ich denn gekommen? Für Kranke oder Gesunde? Wem muss man Sünden vergeben? Ja, Sünder, darum bin ich bei ihnen. Du verunreinigst dich. Und man wirft ihm, das ist das nächste Ärgernis, wem Jesus Sünde vergibt. Er vergibt denen, die sich als sündig anerkennen, die sich ihrer Sündhaftigkeit bewusst werden und die um Hilfe bitten. Das ist das zweite Ärgernis. Das dritte Ärgernis, das ist unser Text. Sie ärgern sich darüber, dass er die Traditionen bricht. Sie ärgern sich darüber, über das Alleinstellungsmerkmal, dass er über den Weg, wie er Sünden vergibt. Ärgern sie sich sehr darüber. Dass ihr Verständnis der Sündenvergebung, wie man gerecht wird, wie man die Gerechtigkeit empfängt, etwas Neues ist und nicht so, wie sie es gedacht haben. Darüber ärgern sie sich. Auf welchen Weg er Sünden vergibt, das hat was mit unserem Text zu tun. Das hat nichts gerettet wird, Sünden vergeben gibt es für Sünder. Und das hat nichts mit dem zu tun, was du tust. Es hat nichts mit deinem Werk zu tun. Es hat nichts mit deiner Gerechtigkeit zu tun, die du versuchst aufzustellen. Ich komme gleich darauf. Und der nächste Text, und das ist dann die nächste Predigt in einem normalen Gottesdienst, sage ich mal, jetzt am Weihnachten, am 24. werden wir was anderes anschauen. Aber da werden wir sehen, und die nächste Steigerung des Ärgernisses ist, weil Jesus den Sabbat bricht. Also er verunreinigt sich, Traditionverwerfung, das Gesetz verwerft, das Ärgernis steigt. Und dieser Text trägt dazu bei und zeigt, wie dieses Ärgernis da aufkam. Jetzt Vers 18. Und die Jünger des Johannes fasteten und die Jünger der Pharisäer fasteten. Kurze Anmerkung dazu. Es gab parallel zu Jesus Jünger, gab es auch Jünger von den Pharisäern und es bestanden auch weiterhin Jünger vom Johannes. Einige von ihnen kamen ja zu Jesus, Johannes und Jakobus und gingen Jesus denn daher. Es gab aber parallel noch eine Jüngerschaft des Johannes. Und die schienen nicht alle erkannt zu haben, dass es das Lamm Gottes ist, das Johannes darauf hinwies. Schienen nicht alle daran zu glauben. Wir wissen, dass Johannes selber am Ende Zweifel hatte, ob es wirklich ist. Und sie ärgerten sich genauso wie die Schriftgelehrten, die Pharisäer, ärgerten sich über die Art und Weise, wie Jesus Jüngerschaft vorstellte, wie Jesus mit seinen Jüngern lebte, wie Jesus seine Frömmigkeit lebte. Das war für sie ein Ärgernis. Es war für sie gegen die Tradition. Er bricht etwas, er handelt dagegen. Es kann nicht der Messias sein, es kann nicht der Erlöser der Welt sein, es kann nicht der Christus sein, wenn wir uns anschauen, wie er und seine Jünger leben. Was machen sie? Herr, sie fressen die ganze Zeit. Der Zusammenhang ist das Festmahl bei Zachäus. Sie essen, sie liegen am Tisch und genießen das, freuen sich, dass ein Gläubiger, ein Sünder gläubig geworden ist. Jesus nimmt ein Mahl mit ihnen und ein Festmahl. Und während sie essen, stehen die anderen da, gucken zu durchs Fenster und sagen, guckt mal an, das soll eine richtige Nachfolge Gottes sein, das soll jetzt der richtige Weg sein. Guckt mal, wie leben wir? Wir sind fromm, wir sind gottesfürchtig. Schaut mal, was wir tun. Wir fasten. Wir tun alles dafür, dass wir vor Gott Wohlgefallen finden. Wir strengen uns an, wir verzichten über das hinaus sogar, was das Gesetz uns gibt und sagt. Und die lassen sich gut gehen. Sie freuen sich, sie essen, sie trinken. Wo ist die Ernsthaftigkeit? Wo ist diese Ernsthaftigkeit und die Bereitschaft, Gott zu gefallen? Die ignorieren die Propheten, sie ignorieren die Rabbiner, sie ignorieren die Traditionen, sie ignorieren unseren Glauben. Das soll der richtige Weg sein. Sie stoßen sich daran. Der erste Punkt ist die Anklage. Es ist nicht eine Frage, warum fastet ihr nicht? Das ist ein Angriff. Wie kann das Richtige sein? Was tut ihr da? Wieso fastet ihr nicht? Ein gottesfürchtiger Mann fastet. Ihr tut es nicht. Ihr könnt nicht gottesfürchtig sein. Der Hintergrund ist dieses Festmahl oder das Essen bei der Berufung Levi, bei Matthäus und daraufhin dieser Angriff. Das ist ein Angriff. Das Fasten ist jetzt als Vordergrund. Es wird etwas vorgeschoben. Ich glaube, dass dieser Text uns nicht sagt, was Fasten bedeutet in erster Linie. Dass wir jetzt lernen, wie sollen wir fasten? Was ist Fasten damit gemeint? Wir können uns kurz gleich damit auseinandersetzen, was das Fasten ist. Aber das ist nicht der Text. Der Text zeigt uns, sie haben sich an der Frömmigkeit der Jünger und vor allem an Jesu Anstoß genommen. Das ist ein Angriff auf seine Haltung, ein Angriff auf die Freiheit. Ein Pharisäer, oder ich will andersrum sagen, nach dem Gesetz finden wir eine Stelle, in der Gott sagt, dass das Volk fasten soll. Das Fasten nach dem Gesetz ist eigentlich einmal im Jahr. 3. Mose, Kapitel 16, kann man das nachlesen. Und das ist der Versöhnungstag. Wenn das Volk diesen Versöhnungstag begeht und für das Volk Sühnung erwirkt wird für all ihre Schulden, für all ihre Sünden, dann soll das Volk fasten. Und das Fasten wird beschrieben als etwas sich demütigen. Man demütigt sich, man selbst äußerlich demütigt, man reut, Trauer erfasst einen in dieser inneren Haltung, dass man sogar aufs Essen verzichtet. Zeigt das äußerlich diese Trauer mit Asche übers Haupt und mit Kleidern, die nicht prunkvoll sind, mit Sack und Tuch bekleidet man sich. Es ist ein innerer Ausdruck der Trauer über Sünde und über die Trauer über die Verlorenheit. Und in diesem Zusammenhang begeht man den Tag des Versöhnungstages, wo ein stellvertretendes Opfer dargebracht wird und Sühnung gewirkt wird. Einmal im Jahr geschieht das. Was haben die Pharisäer und Schriftgelehrten daraus gemacht, aus diesem Fasten? Ein Pharisäer fastet zweimal in der Woche, und zwar am Montag und am Donnerstag. Es reicht nicht einmal im Jahr, man fastet zweimal in der Woche sogar. Und dieses Fasten ist nicht eine tiefe Reue über die Sündhaftigkeit, es ist eine Zuschaustellung meiner eigenen Frömmigkeit, meiner Gerechtigkeit. Schau mal, wie gerecht ich bin, wie gottesfürchtig ich bin. Ich faste sogar zweimal. Kennt ihr diese, schlag mal mit mir auf, und zwar Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6. Vers ist das? Matthäus 6? Nee, das ist nicht 6, gell? Ah, das ist doch, Vers 6, Kapitel 6. Bergpredigt, Jesus spricht über die Heuchlerei. Er spricht über die Heuchlerei bei den Almosen geben. Sie geben immer so, dass man sieht, dass sie geben. Sie sagen, guck mal, was für ein Gottesfürchtiger ist. Er gibt Geld. Und dann sagt er, wie man gibt. Dann spricht er übers Beten, wie sie beten. Immer öffentlich, man muss das immer sehen, damit man sagen, guck mal, wie viel er betet. Das ist ein gottesfürchtiger Mann, er betet so viel. Und dann spricht er auch übers Fasten, und das ist Vers 16, Kapitel 6, Vers 16. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. Und das ist immer was der Vorwurf, Heuchler. Wenn es oberflächlich ist und nur dazu dient, dass die anderen sehen, wie gottesfürchtig man ist, dann sagt er Heuchler. Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Jesus sagt, das alles, was sie tun, das hat nichts mit der inneren Haltung, das ist alles oberflächlich und ein Demonstrieren, ein Verherrlichen ihrer eigenen Gerechtigkeit. Sie wollen zeigen, wie gerecht sie sind. Sie fasten. Und dass die anderen das sehen, machen sie sehr deutlich. Sie machen sich schwere Gesichter und putzen sich nicht die Zähne, stinken aus dem Mund dann, oh, ich faste gerade, tut mir leid. Und waschen sich nicht und die stinken und dann tut mir leid, ich faste gerade. Und ziehen sich dementsprechend an. Jeder weiß, dass sie fasten. Und sie binden jedem das vor die Nase. Und man sieht, spürt, riecht alles. Oh, das ist ein Fastender. Das machen sie zweimal. Zweimal in der Woche sogar. Was für eine Frömmigkeit. In Lukas Kapitel 18 sagt Jesus noch etwas dazu. Lukas Kapitel 18, Vers 9. Er sprach aber zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Und jetzt kommt es, das ist der Schlüssel. Er sagte über solche, die auf sich selbst vertrauen, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Das heißt, was jetzt kommt ist, hier ist einer, der nicht aus dem Grund fastet, weil er sagt, ich bin ein Sünder. Er fastet aus dem Grund, um zu zeigen, ich bin gerecht, weil ich das tue und du tust das nicht. Und er sagt, zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Ich bin gerechter als die alle. Räuber und ungerechte Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Und dann ich verzehne so, ich faste zweimal. Guck mal, wie gerecht ich bin. Ich faste zweimal in der Woche. Nur nebenbei, dieses Fasten ging von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends und danach wurde gegessen. Ja, sobald die Sonne unterging, dann war der Tag rum und dann hat man sich ein schönes Festmahl gegönnt. Das ist Fasten. Kommt uns bekannt vor, gell? Was für eine Hingabe, was für... Wisst ihr, was Gott zu diesem Fasten, von diesem Fasten hält? Jesaja 58. Jesaja 58. Das zeigt die ganze Tragik. Jesaja 58, Abvers 1. Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkündige meinem Volk sein Vergehen. Also, halt nicht zurück. Verkündige, sag es laut, sag meinem Volk, wo liegt das Problem? Und dem Haus Jakob seine Sünden. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen, wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat. Fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Nach außen, sagt er, sieht das aus, als ob es eine gottesfürchtige Nation ist. als ob es ein wahrer Glaube ist. Sie nahen Gott und befragen ihn und sagen, Gott, was ist dein Wille? Was ist jetzt das Richtige? Was sollen wir tun oder nicht tun? Es sieht so aus, als ob sie nach dem Recht Gottes suchen, dass sie die Gerechtigkeit Gottes mögen, dass sie ein Volk Gottes sind. Und Gott sagt, das sieht so aus nach außen hin. Präsentiert ihr euch so, als ob es so ist? Vers 3. Warum fasten wir? Jetzt kommt das Volk. Das Volk sagt, warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht? Das Volk sagt, irgendwie, wir nahen dir, wir suchen dich. Wir fasten sogar und wollen von dir fragen, was ist dein Wille, was ist die richtige Entscheidung? Wir sind sogar bereit, auf Nahrung zu verzichten und so zu fasten. Und dann denken wir, wenn jemand fastet, dann meint es doch ernst, oder? Bis heute ist es so, in einer Entscheidung. Und dann kommt jemand und sagt, wir haben dafür gefastet und gebetet. Ja gut, dann haben es ja erst ernst gemeint. Wer bin ich, dass ich in Frage stelle, was sie tun? Die haben ja schließlich gefastet. Schaut mal, was Gott sagt. Jetzt antwortet Gott. Vers 4. Siehe, zu Streit und zu Zank fastet ihr. Und um mit gottloser Faust zu schlagen, zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zum Gehör brächtet. Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa dies, ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten. Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist es nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als frei zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Das ist ein Fasten, ein sich demütigen. Rettung, Freilassung, Vergebung, Frieden. Und nicht Fasten und Gewalttat und Verleumdung und Hass und Neid und was weiß ich. Das ist nicht. Du kannst damit fasten, nach äußern, dich demütigen und sagen, ich habe mich gedemütigt vor Gott, gefastet und seinen Willen gebeten. Aber bleibst bei deiner Herzenshärtigkeit, bei deinem Verständnis, du bist gerecht. Alle anderen sind schuld. Gott sagt, das ist nicht ein Fasten, auf das ich höre. Auf dieses Fasten höre ich nicht. Zurück zu unserem Text. Das bedeutet Folgendes. Sie kommen und sagen, wir haben den rechten Glauben. Wir haben eine Gottesfurcht. Wir fasten. Wir haben eine Gerechtigkeit, die ihr nicht habt. Ihr esst und trinkt. Und das soll der richtige Weg sein. Und in diesem, was geschieht? Verurteilung, Überhebung, Abwertung. Sie präsentieren ihre eigene Gerechtigkeit. Sie zeigen, auf welchem Weg sie glauben Gott, dass sie vor Gott gerecht dastehen. Und sie sagen, das hat was mit ihrem Tun zu tun. Je öfter sie fasten, umso gerechter werden sie. Das ist Werkegerechtigkeit. Das ist Werkegerechtigkeit. Lass uns schnell weitergehen, großen Schritten. Paulus sagt es nebenbei im Kolosserbrief, das ist alles Heuchlerei und dient nur für das Fleisch. Und jetzt kommt die Antwort Jesu, Vers 19. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Das ist die Antwort. Das ist eine interessante Antwort. Können die Hochzeitgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Und die Antwort ist, nee. Also erstmal ist es rein logisch, auch für die Rabbiner und für das Judentum. Eigentlich ist das eine logische Antwort. Warum? Selbst die Rabbiner haben es verboten, dass sie oder die Juden, wenn sie auf eine Hochzeit eingeladen werden, fasten. Weil sie sagen, das ist ein Tag der Freude. Also bitte fastet dann nicht an diesem Tag. Also es gab sogar ein rabbinisches Gesetz, dass man an diesem Tag... Warum? Es ist ein freudiger Tag. Es ist ein guter Tag. Und dahin erstmal zuerst ist eine einleuchtende Begründung. Solange der Bräutigam da ist, kein Fasten. Und Jesus sagt, wir fasten nicht, weil der Bräutigam da ist. Darum fasten sie nicht. Darin liegt noch kein Anstoß, das ist eine logische Begründung. Aber wo liegt der Anstoß? Darin, dass Jesus sagt, ich bin der Bräutigam. Und da liegt der Anstoß. Wie er gesagt, ich bin derjenige, der die Sünden vergibt, sagt er jetzt hier, Ich bin der Bräutigam. Solange ich da bin, ist der Bräutigam da. Und solange der Bräutigam da ist, gibt es keinen Grund zu fasten. Es kommt aber kommt Tage, da werden auch meine Jünger fasten. Wann werden sie fasten? Wenn der Bräutigam weggenommen wird. Nur nebenbei, wie früh wusste Jesus schon von seinem Sterben? Und dann sagt er, und dann werden die Jünger aus einer echten Haltung fasten, aus einer tiefen Trauer. Was wird dieser Tag sein? Wann wird er weggenommen? Kreuzigung. Was ist das für ein Tag? Das ist der Versöhnungstag. Das ist das, wenn sich 3. Mose 16 erfüllt. Dann werden sie so fasten, wie Fasten bei Gott gedacht war. Sie werden Trauer haben über die Folgen, dass für ihre Sünden der Bräutigam sterben musste. Sie werden nicht fasten, weil sie ihre Gerechtigkeit darüber präsentieren und sich zeigen, wir brauchen den Messias nicht, wir sind ja gerecht, wir fasten ja so. Sie werden ihre Trauer darüber ausdrücken, über die Tatsache, dass er für ihre Sünden gestorben ist. Sie werden sich demütigen darunter. Fasten ist sich demütigen. Aber das ist nicht demütigen, das ist sich selbst erhöhen, dieses Fasten. Das Ärgernis ist aber, dass Jesus sagt, ich bin der Bräutigam. Ich bin der Bräutigam. Das wäre jetzt eine Reise wert. Das wäre jetzt eine Reise wert ins Alte Testament. Ich möchte euch nur ein paar Stellen vor Augen führen, nur ein paar Stellen euch kurz zeigen. Das Bild im Alten Testament zwischen Gott und seinem Volk wird oft mit dem Bild gebraucht zwischen Bräutigam und Braut, zwischen Mann und Frau. Den Bund, den Gott schließt mit dem Volk Israel, ist ein Bund. Und der Ehebund ist ein Bild auf diesen Bund. Den ersten Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, wird mit dem Bild eines Ehebundes verglichen. Und das ist ein zweiseitiger Bund. Beide Ehepartner versprechen sich, einander treu zu sein. So lange gilt der Bund. Bricht ein Ehepartner den Bund durch Ehebruch, ist die Ehe gebrochen. Und die Bibel nimmt uns damit hinein. 1, 2, 3 Stellen zeige ich nur ganz kurz Jesaja wieder, einer meiner Lieblingspropheten, ein herrlicher Evangelist. In Jesaja 61. In Jesaja 61, ab Vers 10 möchte ich lesen. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Guckt auf die Bilder, die damit mit in Verbindung gebracht werden. Freude, Mantel, Kleid. Aber dieses Kleid ist die Gerechtigkeit, die uns da gegeben wird. Wir ziehen an. Warum? Wie der Bräutigam sich nach der Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Das Bild ist, die Gerechtigkeit, die wir bekommen, ist ein Kleid. Und das ist wie am Tag der Hochzeit, wenn ein Bräutigam sich schmückt und eine Braut sich schmückt. Und in Jesaja 62 wird das Ganze weiter entfaltet. Die Freude Jerusalems, diese Stadt wird anders bezeichnet als Tochter Zion. Und interessant, dass eine Stadt als Tochter bezeichnet wird. In 1. Mose heißt es, lass meinen Sohn ziehen, Israel, richtig? Warum? Weil wenn es darum geht, eine Beziehung aufzuzeigen, dass Gott mit seinem Volk eine Beziehung angeht, wird diese Stadt und dieses Volk als eine Frau beschrieben. Gott schuf sie als Bild Mann und Frau, das heißt in die Beziehungsfähigkeit. Und dann wird diese Stadt als Tochter bezeichnet, als eine Jungfrau, die Gott sich verlobt. Die Zeit wird mir nicht reichen, um diesen herrlichen Faden euch aufzuzeigen, weil ich so viel für die Einleitung verbraucht habe. Aber ich lese nur ab Vers 62, ab Vers 1. Zion wegen will ich nicht schweigen und Jerusalem wegen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige die Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, denn der Mund des Herrn bestimmt Entschuldigung, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Das heißt, du kriegst einen neuen Namen. Du kriegst ein neues Kleid. Du kriegst eine neue Hochzeit. Du kriegst einen Bräutigam. Und du kriegst einen neuen Namen, Jerusalem. Wie heißt dieser neue Name? Das neue Jerusalem. So unspektakulär. Wie heißt dieser neue Name? Die Braut Christi. Zion. Tochter Zion. Und da sind wir mitten in Weihnachten. Schaut nach 62, Vers 10. Zieht hindurch die Tore. Bereitet den Weg des Volkes. Bahnt die Straße, reinigt sie von Steinen. Richtet ein Feldzeichen auf über den Völkern. Siehe, der Herr lässt hören bis ans Ende der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, deine Rettung kommt. Freue dich, Zion, deine Rettung kommt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn. Wir können jetzt in Jeremia gehen, in Hesekiel gehen, in Hosea gehen und wir werden sehen, dass das alte, die alte Frau, das alte Jerusalem, die alte Stadt, die Ehe gebrochen hat, die hat Hurerei begonnen. Ich habe die Stellen zu Hause durchgelesen, sie sind schockierend mit den Bildern. Ich habe mir gedacht, was ist, wenn ich sie in unserer Gemeinde vorlese? Man wird nicht glauben, dass sie in der Bibel stehen. Man wird sie nicht glauben, dass mit diesen Begriffen, mit dieser Hässlichkeit, diese Hurerei beschrieben wird. Ich empfehle euch nur als Beispiel, lest mal Hesekiel 16. Mit was für ein deutlichen, dramatischen Worten diese Hurerei da beschrieben wird. Und dann schreibt und gibt Gott ihnen einen Scheidebrief. Gott schreibt einen Scheidebrief. Und dann verspricht er, ich heirate neu. Neu. Und ich werde wieder einen Bund schließen mit der Braut, aber einen neuen Bund. Nicht wie den alten Bund werde ich schließen mit dieser Frau. Einen einseitigen Bund. Ich werde dafür sorgen, dass sie nicht fremd geht. Ich werde dafür sorgen, dass sie keine Hurerei mehr begeht. Ich werde dafür sorgen, dass sie gerecht ist. Ich werde sie heiligen, ich werde sie reinigen, ich werde sie besprengen. Ich werde ihr ein herrliches Kleid geben, ich werde sie schmücken. Ich werde sie kostbar, untadelig und rein darstellen. Und dann kommt der Bräutigam. Und der Bräutigam kommt, um eine Verlobung zu feiern. Der Bräutigam kommt, um diese Verlobung zu begehen. Dieser Bräutigam kommt, um diese Frau auszukaufen mit einem teuren Preis. Und wenn der Bräutigam kommt mit seinem Gefolge, dann muss man fasten. Das ist ein Grund der Freude. Tochter Zion, dein Bräutigam ist da. Er ist gekommen, um mit dir einen neuen Bund, eine neue Ehe zu schließen. Er ist gekommen, um dir eine Gerechtigkeit zu schenken, dich auszukaufen, dich loszukaufen durch sein teures Blut. Freu dich, Tochter Zion, freu dich. Es ist Weihnachten, der Bräutigam ist da, es gibt jetzt jeden Grund zur Freude. Warum? Weil dieser Bräutigam da ist, um sich seine Braut zu erkaufen, eine Braut zu suchen. Ich bin mir sicher, ihr kennt die Stellen, wo Johannes der Täufer sagt, nicht nur, dass er das Lamm Gottes ist, sondern sagt, dass Jesus der Bräutigam ist und dass er abnehmen muss, aber er muss zunehmen. Er bezeichnet Jesus als Bräutigam. Paulus in 2. Korinther Kapitel 11 sagt, ich habe euch verlobt, die Gemeinde, ich habe euch verlobt, ihr seid verlobt. Wir sind jetzt Verlobte übrigens. Worauf warten wir? Auf die Hochzeit, an dem wir den letzten Kelch auch trinken werden. Wir warten auf diese Hochzeit des Lammes. Und da sind wir in der Offenbarung 19, wo es heißt, bereitet, es hat sich bereitet, die Braut des Lammes. Ihr wurde ein Kleid gegeben. Was ist dieses Kleid? Die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Jesu. Geschenkt, allein aus Glauben, nicht aus Werken, aus Gnade, nicht aus Verdienst. Wurde ihr geschenkt. Und sie hat sich geschmückt. Und dann kommt der Bräutigam auf dem weißen Pferd. Und dann wird das Gericht gehalten. Und dann wird die Hochzeitsfeier gehalten. Und dann heißt das in Offenbarung 21, und ich sah das neue Jerusalem. Die Tochter Zion kommen. Aus dem Himmel, geschmückt für den Bräutigam, die Braut. Und ich sah die Stadt Jerusalem. Freunde, warum sage ich das? Was Jesus sagt, ich bin der Bräutigam, sagt er, ich bin der Bräutigam, der vom Alten Testament verheißen ist, der einen neuen Bund schließen wird. Das ist ein Ärgernis. Das ist ein Ärgernis. Warum? Weil diese Gerechtigkeit ist keine Gerechtigkeit, die man sich erfasten kann. Die ist geschenkt. Es kommt ein Tag, sagt er, da wird dieses wahre Fasten sein, wenn das wahre Opfer am Tag der Versöhnung dahingegeben wird. Vers 21. Niemand näht ein Flicken von einem Tuch auf ein altes Gewand, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab, das Neue vom Alten, und das wird ein schlimmerer Riss entsteht. Das erste Bild. Ich glaube, dass die Bilder jetzt, die Jesus gebraucht, nicht einfach wahllos sind. Wenn man das mit der Braut alles gelesen hat und von dem Hochzeit, zwei Dinge kommen davor. Kleid und Wein. Das, nämlich das Blut des verstorbenen Christus, das dahingegeben seines Blutes, des neuen Bundes ist, das er für uns gegeben ist. Dass diese Frau kostbar erkauft, sie erlöst, sie reinigt. Und dieses Kleid ist die Gerechtigkeit. Und jetzt, was Jesus sagt, folgendes, es ist ein Bild. Er sagt, wenn man ein altes Kleid nimmt, das über die Zeit hart geworden ist, der Stoff, wenn er neu ist, dehnt sich. Nach einer Zeit durch Wasser und Sonne und alles, dehnt sich es nicht mehr. Und wenn man dann einen Flicken nimmt und darauf näht, dann passiert auch das, wenn das Wasser auf dieses Flicken kommt, diesen auf jeden Fall das Stück Stoff, und Sonne und Wasser drauf kommt, was macht es mit dem Flicken? Es zieht sich zusammen. Und wenn es sich zusammenzieht, wird es ein Riss entstehen. Warum? Weil das andere sich nicht zusammenzieht. Es ist schon so festgefahren. Es ist schon so hart in sich selbst. Es wird es zerreißen. Das Neue wird das Alte einfach zerreißen. Weil es noch dynamisch ist und lebendig ist und das andere nicht. Das gleiche Bild sagt er mit dem Wein. Damals hat man eine Ziege genommen, ausgehöhlt, so eklig das auch klingen mag, die Beine zugebunden und aus dem Hals getrunken. So. Und dann hat man Wein in die Lederschläuche getan. Und solange dass man frisch gemacht hat, war die Haut dehnbar und der Junge Wein, der hat gegärt und die Haut hat sich mitgedehnt. Bis zu einem Punkt, soweit es noch ging. Dann hat man es ausgetrunken. Und dann vertrocknete dieser Schlauch. Und es ist absolut unweise, sagt, einen frischen Wein reinzutun. Warum? Wenn der Wein anfängt zu gären, das Leder wird sie nicht mit sich nehmen, weil es ist hart geworden. Es wird sprengen. Und dann geht der Wein verloren. Warum sagt das Jesus? Der Bezug ist zu diesem Bräutigam. Es hat was mit diesem Kleid zu tun, es hat was mit diesem Wein zu tun. Aber was er sagt, Freunde, ihr ärgert euch, ihr stoßt euch, dass sie nicht fasten, weil sie nicht fasten müssen. Weil die Gerechtigkeit kommt nicht aus uns selbst. Euer Verständnis, wie man vor Gott gerecht wird, ist eine Tradition, es ist Religion. Und das Evangelium kann man da nicht einfach dazu tun und es ergänzen, es anknüpfen. Es geht nicht einfach weiter. Es ist sowas von Neues. Wenn das Evangelium in das alte Verständnis des Judentums von Messias, vom Reich, von der Braut, vom Tempel, vom Reich Gottes, wenn das da hineinkommt, es sprengt. Weil es ist anders. Es ist eine Gerechtigkeit aus Glauben. Es ist ein Himmelreich. Es ist das neue Jerusalem. Es ist mein Blut, meine Gerechtigkeit. Ich bin das wahre Opfer. Ich bin das wahre Lamm. All das ist so neu. Es ist so einzigartig. Es kann mit nichts anderem verbunden werden und gleichgesetzt werden oder synkretisiert werden. Es ist einfach absolut unmöglich. Ich komme zum Schluss. Heute habe ich... Nathan sagt, Willi, heute hast du viel Zeit, dann nutze ich es gleich aus. Ich komme zum Schluss. Warum löst das Evangelium und die Botschaft von Jesus Christus so ein Ärgernis? Oder wann löst es aus? Wenn man an den alten Traditionen und Strukturen festhält und meint, dass das der richtige Weg ist. Wenn man nicht bereit ist, sich zu demütigen, und ein wahres Fasten auszurufen. wenn man sich nicht bereit, sich wirklich zu demütigen, eingestehen, dass man nichts ist und nichts hat. Wenn man sich nicht bereit ist, unter das Evangelium und über diese Botschaft von diesem Christus zu demütigen, dann gibt es einen Riss. Und das erleben wir. Es zerreißt. Es zerreißt Gemeinden, es zerreißt Familien, es zerreißt die Herzen. Wollen wir das? Nein. Geschieht das? Ja, warum? Weil das ist das Evangelium. Sollen wir dann schweigen? Sollen wir es verleugnen? Sollen wir zurückkehren zu alten Traditionen? Wer nicht bereit ist, das Alte loszuwerden wird das Neue nicht bekommen. Ihr kennt all die Gleichnisse aus Matthäus 13, wo Jesus sagt, es fand einer einen Schatz im Acker. Er ging nach Hause, verkaufte alles, was er hatte und kauft diesen einen Schatz. Wenn er nicht bereit war, das alles zu verkaufen, konnte er diesen Schatz nicht haben. Wer nicht bereit ist, das Alte über Bord zu werfen, seine Vorstellungen und Denkweisen, wenn er nicht dazu bereit ist, dann wird er nicht offen sein für das Neue. Das Evangelium, die gute Nachricht, kann man nicht in alte Denkmuster hineingießen. Man kann es nicht in alte Denk- und Traditionen hineinflicken und das einfach sagen, ah ja, das ist halt auch noch eine Meinung dazu, das nehmen wir nochmal mit hinein. Das ist auch interessant. Aber jeder hat halt seine Meinung, wir haben verschiedene Punkte und jeder trägt halt dazu bei und wir haben einen großen Glauben. Es ist nicht flickbar. Das Alte ist nicht flickbar. Wer nicht bereit ist, sich zu demütigen und sich, sein altes Leben, seine alte Denkweise über Bord zu werfen, der wird für das Neue nie offen sein und wird das Neue nicht empfangen. Und darum bitte ich dich vom ganzen Herzen, halte nicht an alten Dingen fest. Neues ist geworden. Sieh, ich lasse es sprießen, Neues wird. Ich möchte mit Lukas 5, Vers 35 und 39 schließen. So schließen. Das ist die Parallelbegebenheit, die Parallel im Lukas. Lukas berichtet genau das Gleiche, aber er fügt am Ende etwas hinzu. Und das finde ich wirklich, wirklich herrlich und zugleich bringt das nochmal sehr gut auf den Punkt. Ab Vers 37 lese ich. Jesus sagt in Lukas 5, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden. Und die Schläuche werden verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Und niemand will, wenn er Alten getrunken hat, Neuen, denn er spricht, der Alte ist milde. Niemand will, wenn er Alten getrunken hat, Neuen, denn er spricht, der Alte ist milde. Ich hoffe so sehr, dass wenn ihr den Neuen getrunken habt, ihr sagt, den Alten wollen wir nicht mehr. Den Alten wollen wir nicht mehr. Wir wollen nicht mehr zurück. Freund, bist du bereit, deine alten Denkmuster, Traditionen, Denkweisen über Bord zu werfen? Nur dann kannst du dich über das Evangelium freuen. Sonst wird es ein Ärgernis. Amen.